NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Das habe ich mir zu Herzen genommen, das ist mir auf den Magen geschlagen. Sprachbilder aus dem Alltag kommen nicht von ungefähr, sondern sie drücken aus, wenn wir traurig sind oder uns aufregen, dann reagiert auch unser Körper. Der Zusammenhang von Körper und Seele ist in der Medizin belegt und vieles ist auch gut erforscht. Und es ist wichtig, beides, Körper und Seele, im Blick zu haben, wenn es um Ursache und Therapie unterschiedlichster Beschwerden geht. Unser Thema in dieser Visite und mein Gast ist die Fachärztin Professor Martina De Zwaan. Sie leitet die Klinik für Psychosomatik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau De Zwaan, der unmittelbare Zusammenhang von Körper und Psyche oder Seele, den kennen wir ja alle, wenn wir zum Beispiel vor einer Prüfung ängstlich sind, früher in der Schule oder Lampenfieber haben, nervös sind vor einem Termin, dann formt sich das aus.
Ja, da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Bauch. Das nennen wir auch die Gehirn-Bauch-Achse. Das ist verbunden über Blutfluss, über Nerven, ja, über Botenstoffe, aber auch über Immunzellen. Das ist ganz gut nachgewiesen, was passiert, wenn wir im Stress sind. Was passiert dann im Magen-Darm-Trakt? Mhm. Und da verändert sich die Beweglichkeit des Darms. Deswegen bekommen wir Durchfall, wenn wir aufgeregt sind zum Beispiel, weil einfach der Darm sich mehr bewegt, ja. Es kommt zu Veränderungen des Blutflusses im Darm, das kann auch mal zu Schmerzen führen oder das Gefühl, ich habe einen Kloß im Hals. Also diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn ist eine sehr ausgeprägte. Mhm. Es kann sogar zu Veränderungen meiner Darmflora kommen, was man heute Mikrobiom bezeichnet. Dann weiß man ja auch, dass das eine große Rolle spielt in der Funktion, in der korrekten oder richtigen Funktion des Darms.
Hm. Ja, dieses Mikrobiom, was Sie ansprechen, hat ja Millionen von Bakterien, die jeder von uns in sich trägt und die haben offenbar eine Schlüsselrolle. Ich habe gelesen, man nennt den Darm auch das zweite Gehirn.
Ja, das kleine Gehirn und das große Gehirn, so spricht man darüber. Ja, weil da auch so viele Nerven und Nervenzellen eine Rolle spielen. Es ist auch so, dass zum Beispiel die Veränderung des Mikrobioms, zum Beispiel durch andere Dinge, durch körperliche Erkrankungen, auch wiederum einen Einfluss auf das Gehirn nehmen können. Das geht also immer in beide Richtungen, das muss einem klar sein. Also die Psyche beeinflusst den Darm, aber Veränderungen im Darm durch andere Erkrankungen beeinflussen auch die Psyche.
Das Zusammenspiel von Körper und Seele ist ja komplex. Nun kommt es aber bei Patienten, wie auch bei Medizinern, oft vor, dass das Wort psychosomatisch dann ins Spiel kommt, wenn zum Beispiel die Ursache von körperlichen Beschwerden nicht gefunden werden kann. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, noch nicht gefunden werden kann, weil wir haben ja einen rasanten Fortschritt ja in der Medizin und in den Naturwissenschaften, so dass wir immer mehr die Ursachen auch für körperliche Erkrankungen erkennen. Dennoch spielt die Psyche eine Rolle, auch wenn wir die Ursachen von körperlichen Erkrankungen kennen. Und auf der anderen Seite, wenn wir sie noch nicht kennen, dürfen wir nicht frühzeitig sagen, ach, das ist jetzt psychisch, ich finde keine körperliche Erkrankung, das muss psychische Ursachen haben. Das ist zu einfach. Das ist dieses Entweder-Oder. Na, entweder ist es körperlich, dann spielt die Psyche keine Rolle, oder es ist psychisch, dann spielt der Körper keine Rolle. Aber so darf man das überhaupt nicht sehen. Ja, also der Körper kann ohne Berücksichtigung des Geistes überhaupt nicht geheilt werden. Eine Psyche ohne Körper ist genauso unreal wie ein Körper ohne Psyche. Es sind immer zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und ich muss, egal ob ich eine körperliche Ursache finde oder nicht, immer beide Seiten im Blick haben.
Nun denke ich jetzt mal an den stressigen Alltag in der Praxis des Hausarztes oder der Hausärztin. Da ist natürlich immer viel los und auch wenig Zeit, auch oft für das Patientengespräch, was sich der Mediziner, die Medizinerin dann länger wünschen würde. Und ja, die Patienten ja auch. Kommt das da manchmal auch so ein bisschen zu kurz, dass man eigentlich ja alles im Blick haben soll, wie Sie sagen?
Leider ja, wir haben eine zunehmende Ökonomisierung der Medizin, eine zunehmende Technisierung der Medizin. Wir haben immer weniger Zeit für die sprechende Medizin. Und letztlich, wenn es um psychische oder auch soziale Aspekte geht, muss ich mit dem Patienten reden und dazu brauche ich Zeit. Und das ist völlig richtig, dass das ein wenig zu kurz kommen kann. Man kann allerdings auch in kurzer Zeit zumindest überprüfen, gibt es hier einen Bedarf? Haben die Patienten in dem Bereich einen Bedarf? Brauchen sie Unterstützung? und kann sie dann auch entsprechend an andere Fachärzte verweisen, Psychosomatiker, Psychotherapeuten. Ja, und es gibt auch die Möglichkeit, Gruppentherapien für bestimmte Probleme anzubieten, für Krankheitsbewältigung bei chronischen Erkrankungen, sodass ich auch größere Gruppen von Patienten zusammenfassen kann. Mhm. Also wir haben das zum Beispiel für Patienten mit onkologischen Erkrankungen. Da gibt es ja auch eine Gruppe, Rolle der Psyche, die sehr starke Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung haben. Ja. Das nennt man Progredienzangst. Das haben nicht alle Patienten, manche haben das aber und das beeinträchtigt sehr stark ihre Lebensqualität. Manche vermeiden auch Arztbesuche aus Angst, dass man wieder was Neues finden könnte. Und für diese Patientengruppe zum Beispiel haben wir ein Angebot in der Gruppe. Mhm. Ja, da kann man gleich mehrere Patienten zusammenfassen. Also es gibt schon Angebote für spezifische Probleme, die man halt dann, die man kennen muss und die man als Arzt dann auch nutzen kann und wo man zuweisen kann.
In Ihrem Fachbereich gibt es ja ohnehin die Spezialisten, die Sie schon genannt haben, die Psycho-Onkologen, die Psychokardiologen. Mhm. Wieso ist es so wichtig, das auch krankheitsspezifisch anzubieten, die Unterstützung?
Das kann man, das muss man nicht, aber das kann man. Wichtig ist, dass wenn man sich mit bestimmten Krankheiten beschäftigt, als Psychosomatiker natürlich auch sich auskennt mit der Erkrankung ein Stück weit. Also man muss schon wissen, welche Medikamente müssen die Patienten nehmen, welche Nebenwirkungen haben die, was sind so die Symptome, die typischen Symptome dieser und jener Herzerkrankung oder dieser und jener onkologischen Erkrankung. Man muss also auch das körperliche, das somatische Wissen haben. Und das unterscheidet sich halt zwischen onkologischen Patienten oder Patienten, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben oder Patienten, die Magen-Darm-Erkrankungen haben. Deswegen trennt man das so ein bisschen. Man muss es aber nicht. Man kann auch Patienten zusammenfassen mit unterschiedlichen Erkrankungen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Krankheitsbewältigung zu fördern, den Umgang mit einer chronischen Erkrankung, die Lebensqualität zu verbessern. Dann ist es manchmal nicht ganz so wichtig, ja, was ist jetzt die Grunderkrankung? Es kann auch eine neurologische Erkrankung sein.
Ja, weil das was ist, was wir alle teilen und gut verstehen können.
Genau.
Auch dieses Gemeinsame ist
richtig.
Es ist ja erforscht, Frau Professor Nitzwahn, dass unsere Einstellung, also die Art, wie wir Dinge betrachten und auch was wir erwarten, auch wenn es um Gesundheit und Krankheit geht, eng damit zusammenhängt, ob jetzt Beschwerden gut behandelt oder sogar geheilt werden können. Das gilt zum Beispiel auch für eine Chemotherapie bei Krebs. Das ist ja eine ganz wirkmächtige Sache, die wir selber selbstwirksam sozusagen steuern können. Wahnsinn.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Erwartungen, die man hat, ja, ob eine Operation gut verlaufen wird oder nicht, wie es mir nachher gehen wird. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch versuchen, bei bestimmten Patienten die Erwartungen positiv zu beeinflussen, ein gewisses Ausmaß an Optimismus zu erzeugen oder auch, wie Sie vorher gesagt haben, Selbstwirksamkeit zu fördern. Ja, das hat definitiv einen Einfluss auf den Verlauf nach einer Operation zum Beispiel. Und was man auch nicht unterschätzen darf, was auch mit Erwartungen zu tun hat, ist dieser Placebo-Effekt. Also ein Effekt, ein positiver Effekt, der nicht auf eine spezifische Wirkung eines Medikaments zurückzuführen ist, sondern auf die Aktivierung körpereigener Prozesse. Das kennt man besonders gut beim Schmerz, beim chronischen Schmerz, also wirklich bei langdauernden Schmerzen, ja, dass der Körper auch die Fähigkeit besitzt, körpereigene Opiate zu erzeugen, die dabei unterstützen, also die Schmerzen zu verringern und damit dann besser zurechtzukommen. Das sind
also
ganz, ganz
wirksame. Wir kreieren unsere eigenen Schmerzmittel sozusagen.
Ja, das können wir. Ja, die Fähigkeit haben wir. Das ist nun wirklich sehr gut untersucht. Man kann es leider oft nicht auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Das wäre schön, wenn man das könnte. Ja, aber man kann schon lernen, ein Stück weit diesen Placebo-Effekt für sich positiv zu nutzen, also nicht nur abhängig zu sein von einem Schmerzmittel oder von anderen Behandlungen oder die Wirkung von Schmerzmitteln oder anderen Behandlungen, Physiotherapie zum Beispiel, durch eigene Aspekte zu unterstützen.
Wir können selbstwirksam sein, wir können unsere Selbstheilungskräfte auch ein bisschen aktivieren, das habe ich schon gelernt. Mein Gast ist Professorin Martina Nitzwahn, sie ist die Leiterin der Klinik für Psychosomatik in der Medizinischen Hochschule Hannover und ihre Fragen am Visite-Hörertelefon, die hören wir jetzt gleich. Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Wer dauerhaft Schmerzen hat, der leidet auch psychisch. Und wer zum Beispiel depressiv ist, hat oft körperliche Symptome wie Rückenschmerzen oder Bauchbeschwerden. Das Zusammenwirken von Körper und Seele, Thema bei uns in der Visite. Im Studio ist die Leiterin der Klinik für Psychosomatik an der Medizinischen Hochschule Hannover, Professorin Martina Dezwan. Und uns haben heute Vormittag am Visitetelefon viele Fragen zum Thema erreicht, zum Beispiel die von Herrn Klingbeil.
Meine Frage ist, meine Frau hat seit Monaten Beschwerden und zwar wurde wohl Rheuma diagnostiziert und sie bekommt auch Schmerzmittel. Die Schmerzen gehen nicht weg, sie hat Schmerzen in den Beinen, sie kann nachts nicht schlafen, die Schmerzen gehen wie gesagt überhaupt nicht weg. Sie hat mittlerweile im Auge ein Syndrom, ich weiß nicht, wie sich das nennt, das ist eine Art Faden, der sich da durchzieht, der sie stört. Es gibt keine Lösung hier in Göttingen. Sie ist hier in einer Rheuma-Behandlung. Da bekommt sie Medikamente, aber es hilft nichts mehr. Man muss dazu sagen, dass wir psychisch sehr belastet sind. Das heißt, unsere Tochter ist in der Schweiz und hat Brustkrebs, eine der schwersten Brustkrebsarten, die es überhaupt gibt. Und meine Frau kämpft natürlich sehr stark. Sie ist jetzt auch wieder in der Schweiz. Nur ich bin jetzt am Überlegen, was kann ich für meine Frau tun, damit sie endlich irgendwo Hilfe bekommt. Ich habe schon überlegt, nach Berlin zu fahren, in die Charité, um da eine ganzheitliche Diagnostik zu finden oder was. Also es ist schlimm, wie ich meine Frau leiden sehe und ich kann ihr nicht helfen und die Ärzte offensichtlich in Göttingen auch nicht.
Ja, vielen Dank für die Anfrage. Das ist so ein klassisches Beispiel, würde ich sagen. Sie hat eine rheumatologische Erkrankung, sie bekommt Medikamente, die sollten eigentlich helfen, auch gegen die Schmerzen, sind aber auch nicht ausreichend wirksam. Und es kann sehr wohl sein, sage ich mal, als Hypothese, dass die Belastung, die sie durch die Erkrankung, schwere Erkrankung ihrer Tochter haben, dass das nicht die Ursache sein könnte, dass die Schmerzen sich nicht so wirklich bessern, wie sie sich bessern sollten und dass sie so einen Leidensdruck hat. Das kann sein. Ist sie denn regelmäßig in Behandlung in Göttingen?
Sie ist regelmäßig in Behandlung, ja. Also es kommt bei meiner Frau noch dazu, dass sie so ein bisschen darunter leidet, dass sie ihrer Ansicht nach etwas übergewichtig ist. Das kommt dann alles dazu, ne? Und sie nimmt nicht ab und sie macht, was sie tut, auch da. Also es kommen also so viele Dinge eigentlich zusammen, dass ich Mühe habe, die jetzt so zusammen.
Nein, das verstehe ich. Das ist wirklich eine große Stressbelastung sozusagen. Wie alt ist Ihre Frau, darf ich fragen?
Ja, die ist jetzt 66.
Ja, das macht schwierig. Sie haben völlig recht, eine ganzheitliche Behandlung wäre hier sicher sinnvoll. Hat sie das denn selber mal vielleicht in Erwägung gezogen, sich da auch mal an einen Psychologen zu wenden, Psychotherapie zu machen, mit all diesen Problemen, die da sonst noch sind? Sie selber schwer krank, sie selber fühlt sich zu dick, schwerkranke Tochter. Also ich meine, da gibt es ja genug Bereiche, die man bewältigen muss.
Ja, das Problem ist halt nur, an diese Sachen haben wir alle gedacht. Ich habe auch eine sehr gute Therapeutin, weil ich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Ja. Die sind also sehr, sehr gut behandelt worden. Schön. Aber die Therapeutin sagt, sie kann meine Frau nicht behandeln, weil sie mich in einer Therapie hatte. Das wäre ihr sehr schwer möglich.
Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja.
Ja, nee, ich glaube ja das auch, weil ich habe da volles Vertrauen zu der Frau. Es ist aber kaum möglich, jemanden zu finden, eine Therapieplatz zu finden, wo man sagt, er ist irgendwo zeitnah. Deswegen gibt man es eigentlich auf. Es ist, was das angeht, eine Katastrophe.
Das stimmt leider, da haben Sie, das gebe ich Ihnen recht. Ja.
Das würde meiner Frau mit Sicherheit am ehesten helfen, wenn sie da richtig einen guten Schutz, jemand hätte, der ihr da in der Psyche helfen würde. Ich glaube, das würde uns sehr viel weiterbringen.
Ich glaube auch. Ich
wüsste nicht, wie es weitergeht.
Ich glaube auch. Zwei Möglichkeiten. Erstens nicht aufgeben. Wenn Sie genug angerufen haben, können Sie auch zu jemandem gehen, der keinen Kassenvertrag hat. Das werden Sie wahrscheinlich wissen. Sie müssen der Kasse dann nur nachweisen, dass Sie es versucht haben und um Kostenübernahme bitten. Und das Zweite ist, was man sich schon noch überlegen könnte. Hat Ihre Frau mal eine Kur oder eine psychosomatische Kur gemacht?
Ja, sie hat jetzt wieder die Kur beantragt. Ja. Die ist, glaube ich, im Juni oder was
fällig. Ja, sehr gut.
Eigentlich haben wir an alles gedacht, was möglich ist. Aber es ist, wie gesagt, nirgendwo Hilfe in sich.
Nicht aufgeben, weiter Psychotherapie, das braucht sie. Sie haben ja auch positive Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, auch für Ihre Frau wird das wahrscheinlich eine positive Erfahrung sein. Es ist leider immer noch schwierig, da gut was zu kriegen. Stationär kriegt man das leichter. Vielleicht Stadtkur, eine psychosomatische Akutbehandlung. Also keine Ahnung, das gibt es ja auch in Göttingen, eine Psychosomatik. Und in Tiefenbrunn gibt es eine Psychosomatik. Also da gibt es ja eh einiges in Ihrer Umgebung. Das geht manchmal schneller als eine ambulante Psychotherapie.
Ja, also das mit meiner Therapeutin war natürlich ein Sechser im Lotto. Weil
das
so
Sechser im Lotto,
ja. Ja, so ein Arzt, sage ich mal, ist ja für mich fast einmalig. Mhm. Aber ja, es nutzt nicht. Ich hätte ihr die gerne gegeben, aber das wussten wir damals auch nicht, dass wir sie nochmal brauchen.
Dass sie nochmal brauchen, ja. Ja, manchmal hat man dann schon ein Glück. Ja. Aber das Ganze geht dann noch länger. Das heißt, auch wenn jetzt noch ein bisschen Wartezeit ist, es muss gelingen, da jemanden zu finden, mit dem sie auch gut zurechtkommt.
Wir werden weiterhin versuchen.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute.
Okay, vielen Dank auch.
NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Professorin Martina Deswan und Melanie Thieltges. Und uns hat Frau Rosenberg angerufen. Sie hat eine Frage.
Ich habe also seit längerem schon Blutdruckprobleme. Morgens sehr niedrig. Ich nehme morgens und spätnachmittags eine Bisoprolol. Das ist ja ein Beta-Blocker. Mhm. Und wenn es ganz, ganz hoch geht, 170, 180, nehme ich eine Tavor. Aber das ist nicht so oft, weil die auch abhängig machen. Mhm. Und mein diastolischer Wert, der ist immer sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Um die 50, 53, 54, 55. Mhm. Und der obere Wert morgens sehr niedrig, 110, 111, manchmal noch niedriger, manchmal ein bisschen mehr. Und abends dann eben höher. Und bei mir, ich denke, da spielen die Gedanken eine große Rolle mit.
Aha. Welche Gedanken, wenn ich fragen darf?
Ja, Vergangenheit. Mein Mann ist 22 verstorben. Der war 7 Jahre im Heim. Und so, was früher alles so läuft. Mach mir immer Gedanken über Kinder, Enkelkinder. Mhm. Na, wenn die gesund sind, dann geht's mir auch gut. Aber naja, bei 8 Enkelkindern mit Urenkeln. 3 Urenkel dabei.
Das ist ja toll. Ja. Also ich glaube, das sind 2 Sachen. Vielen Dank, dass Sie das so offen teilen. Ja. Eine Sache ist, dass Sie natürlich eine gute Blutdruckeinstellung brauchen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Sie bei hohem Blutdruck ein Tavor nehmen. Das ist ja ein Beruhigungsmittel eigentlich. Mhm. Und das deutet ja darauf hin, dass Sie sich dann auch sehr aufregen wahrscheinlich, wenn der Blutdruck so hoch ist.
Ja, ich reg mich über vieles auf. Ich habe oft negative Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Reg mich über dies auf, über das, wenn der Gärtner nicht ordentlich macht.
Ja, ja.
Ich wohne alleine in einer Wohnanlage und also befasse mich viel, auch mit der Medizin.
Ja, ich glaube, Sie messen auch Ihren Blutdruck ganz regelmäßig, sonst wüssten Sie gar nicht Bescheid, wie der so genau ist.
Ja.
Also ich glaube, es sind 2 Sachen. Einerseits natürlich eine super gute Blutdruckeinstellung, das können Sie ja mit Ihrem Hausarzt oder wer immer das macht, wahrscheinlich Ihr Hausarzt, gut besprechen. Was ist da die beste Möglichkeit? Das Zweite ist, wie oft soll ich wirklich meinen Blutdruck messen, ohne dass ich beunruhigt bin? Ja, weil das soll Sie ja auch nicht beunruhigen, wenn Sie den Blutdruck so oft messen. Und wenn Sie dann unabhängig davon belastet sind oder psychische Probleme haben, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, sich da auch Unterstützung zu holen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon probiert haben.
Habe ich schon mal probiert. Mhm. Ich bin eigentlich gegen Tabletten. Ich nehme jetzt nur diese Bisoprolol morgens und auch nachmittags noch 2,5 Milligramm.
Ja. Und ist das in Kontrolle beim Hausarzt?
Selten. Also selten. Ja, also die Ärzte haben ja kaum Zeit.
Ja, trotzdem vielleicht nochmal nachschauen lassen, Frau Rosenberg. Das ist ja auch nur Beruhigung für Sie.
Ja, ja, gut, klar.
Ich meine, eine kleine Dosis Beta-Blocker ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem. Brauchen Sie das überhaupt? Ist das sinnvoll?
Ja, ich habe es auch schon mal vergessen, habe es weggelassen. Und am nächsten Tag, ja, wenn ich mich dann wieder irgendwie aufgeregt habe oder die Gedanken spielen eine Rolle mit, dann steigt er wieder.
Ja,
dann nehme ich es wieder. Und und ich habe auch schon mal andere Medikamente gehabt, Amlodipin, aber weiß ich auch nicht. Also ich habe mal gehört, eigentlich ist das bei mir nicht der Blutdruck, sondern die innerliche Unruhe.
Kann gut sein.
Eine große innerliche Unruhe, macht mir viel, viel Gedanken und sollte vielleicht mal ein Antidepressivum, aber ich bin eigentlich dagegen. Aber
ja, die können sehr hilfreich sein. Wichtig ist ja, dass Sie keine Nebenwirkungen haben und dass Sie bei Antidepressiva das Gefühl haben, das hilft mir. Dann, glaube ich, würden Sie es auch gerne weiternehmen. Viele Menschen haben Angst vor Antidepressiva, das kenne ich, das weiß ich schon, aber das muss man eigentlich nicht. Ja, man kann sie auch wieder absetzen, aber sie können sehr, sehr hilfreich sein.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Also
Ja, man müsste sie dann mal über einen längeren Zeitraum nehmen. Nicht?
Vielleicht mal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Und wenn Sie sagen, merke ich gar nichts, ja, ich spüre nichts, kann man sie auch wieder reduzieren und absetzen. Aber vielleicht spüren Sie eine Verbesserung, weniger negatives Denken zum Beispiel. Ne? Mhm. Ausprobieren, warum nicht? Es gibt so viele, die auch wirklich nebenwirkungsarm sind, die man auch bei Menschen, die etwas älter sind, gut einsetzen kann. Brauchen Sie keine Angst haben.
Nein. Also, in meinem Alter wahrscheinlich sowieso nicht. Also, ich meine, die gehen ja auch viel vom Alter aus, die Ärzte, und ja, sind da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, freimütiger ein bisschen.
Aber das Alter, ich meine, das ist so. Also wir werden älter und wir müssen uns auch bei Menschen mit höherem Alter, sage ich jetzt mal, müssen wir uns genauso auskennen, müssen wissen, wie wir da umgehen mit Depressionen. Ja. Also dass wir behandeln nicht nur 20-Jährige, also dass die Zeiten sind vorbei. Ja.
So, Frau Rosenberg, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich danke.
Ja. Danke Ihnen.
Tschüss. Bitte, tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Sie hören die Visite, am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Wie geht's Ihnen gerade? Alles im Lot oder machen Ihnen körperliche Beschwerden, Alltagsstress und Sorgen um andere zu schaffen? Wenn es um unsere Gesundheit geht, sollten wir Körper und Seele immer gemeinsam betrachten. Das sagt mein Gast Martina De Zwan. Sie ist Fachärztin für Psychosomatik in der Medizinischen Hochschule Hannover. Körper und Seele wirken eng zusammen, und wie uns das Wissen darum helfen kann, darüber sprechen wir in dieser Visite. Frau Professor De Zwan, welche Rolle spielt Stress generell für Körper und Seele? Was macht das mit unserem System?
Ja, Stress, vor allem chronischer Stress, also nicht so sehr akuter, aber chronischer Stress, beeinflusst sehr stark unsere Körperfunktionen. Es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen unserem Gehirn, wo wir den Stress sozusagen spüren, und dem Magen-Darm-Trakt, aber auch dem Herz-Kreislauf-System, der Atmung, also allen unseren Organfunktionen. Mhm. Und unsere Organfunktionen werden dadurch stark beeinflusst. Zum Beispiel, wenn wir Angst haben oder uns für etwas wirklich stark fürchten, dann kommt es zu Durchfall. Das kennt jeder. Das ist eigentlich aus der Alltagserfahrung jedem bekannt. Oder wenn wir eine Trauerreaktion erleben, dann kommt es zu Appetitstörungen. Oder wenn wir intensive Wut erleben, können wir auch mal Magenkrämpfe und Übelkeit erleben. Mhm. Ja, oder wir können Herzschmerzen entwickeln, weil wir verlassen werden. Das findet sich ja auch in den Redensarten wieder, die in unseren Sprachgebrauch übergegangen sind, wie zum Beispiel, es schlägt mir etwas auf den Magen, ja, oder man hat mir das Herz gebrochen. Also es ist schon lange bekannt, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt.
Die Haut spielt auch eine Rolle, ne?
Geht mir unter die Haut.
Es gibt Leute, die bekommen Ausschlag oder Pickel, wenn sie sich aufregen. Das sind aber ja jetzt mehr so unmittelbare äußere Einflüsse, die direkt von der Seele auf den Körper schlagen. Gibt es auch Studien, die klar belegen, Erkrankungen verschlimmern sich unter Stress?
Da gibt es tatsächlich zahlreiche Untersuchungen, um ein paar Beispiele zu nennen. Wenn man an einer Herzerkrankung leidet, zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte, und man hat im Anschluss daran starken chronischen Stress oder auch eine ausgeprägte depressive Verstimmung, so kann das den Verlauf der Herzerkrankung tatsächlich negativ beeinflussen, selbst wenn man seine Medikation regelmäßig nimmt, Bewegungstherapie und so weiter macht. Das heißt, man sollte wirklich überlegen, wenn man sehr gestresst ist, sich auch dafür Hilfe zu suchen. Das verbessert nicht nur die Lebensqualität unmittelbar, sondern hat auch einen Einfluss auf den Langzeitverlauf der Herzerkrankung. Oder auch bei zum Beispiel entzündlichen Darmerkrankungen, die ja auch einen chronischen Verlauf nehmen und in Schüben verlaufen, kann chronischer Stress diesen Verlauf negativ beeinflussen, dass man häufiger Schübe bekommt, auch wenn man seine Medikamente regelmäßig nimmt. Hier sollte man überlegen, zum Beispiel Entspannungstraining zu machen oder auch an Krankheitsbewältigungsgruppen teilzunehmen, wie wir sie auch an der MAH anbieten, um den eigenen subjektiv erlebten Stress zu reduzieren und auch hier wieder nicht nur die Lebensqualität zu verbessern, sondern auch den Verlauf seiner chronischen Erkrankung zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen.
Nun ist es ja so, wem es schlecht geht und wer vielleicht dann auch noch damit umgehen muss, das bleibt jetzt länger so, ist ja in so einer Negativschleife, gerade wenn die Beschwerden oder Schmerzen schlimm sind. Wie kann man diesen Fokus auch durchbrechen? Denn wenn man drauf guckt, wird es dann schlimmer?
Wenn wir große Angst vor der weiteren Entwicklung unserer Erkrankung haben und uns sehr intensiv damit beschäftigen, dann kann man Verhaltensweisen entwickeln, die im Grunde nicht förderlich sind für den Verlauf der Erkrankung. Man kann zum Beispiel extremes Schonverhalten entwickeln bei chronischen Schmerzen. Das ist nicht positiv, weil es natürlich die Muskulatur schwächt und so weiter und die Schmerzen dann auch noch verstärken kann. Man kann eine sehr starke Selbstbeobachtung entwickeln. Jedes Symptom, das man hat, ja, versetzt einen dann in Angst und Schrecken oder man geht zum Arzt, um sicherzugehen, dass da nichts ist. Das ist bis zu einem gewissen Grad gut und gesund, aber es kann zu stark ausgeprägt sein und hier auch wieder die Lebensqualität stark beeinflussen und einer Unterstützung bedürfen.
Nun gibt es ja vieles, das nicht einfach geheilt werden kann oder abgestellt werden kann. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, viele Menschen sind ja durch Long-Covid chronisch erschöpft oder auch nach Krebs leiden. Es gibt neurologische Probleme, die lange dauern können. Wie können Betroffene denn lernen, damit auch besser zu leben, also selbst was dafür zu tun?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Heutzutage stirbt man nicht mehr so schnell, sondern man hat ganz schnell eine chronisch langdauernde Erkrankung, die auch regelmäßig behandelt werden muss und die das die Lebensführung deutlich beeinträchtigen. Sie haben Long- oder Post-Covid genannt. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist ja vor allem durch ein chronisches Müdigkeitssyndrom gekennzeichnet, das wirklich die Lebensqualität stark beeinträchtigt. Und man hat keine Heilung momentan. Ja, es wird viel geforscht, aber momentan können wir das im Grunde nicht heilen. Und die Patienten müssen lernen, mit dieser Beeinträchtigung im Leben umzugehen, müssen ihr Leben neu ordnen, neu strukturieren. Und können viele Patienten selbst, also viele Betroffene selbst sehr gut, aber manche eben auch nicht. Die hadern sehr mit ihrem Schicksal ja, und schaffen es nicht, so ihr Leben bis neu auszurichten, anders auszurichten. Und da brauchen sie dann oft Unterstützung, ja, um mit dieser Resignation zu lernen, umzugehen. Man kann damit lernen, umzugehen. Man muss nicht resignieren, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Es ist sehr gut möglich, ja, auch mit einer chronischen Beeinträchtigung sein Leben zu meistern und dennoch eine gute Lebensqualität zu erzielen.
Körper und Seele in Einklang zu bringen, darum geht's ja zum Beispiel bei so Techniken wie Yoga oder auch Meditation. Kann das auch dabei helfen?
Unbedingt. Das sind sehr, sehr gute Strategien. Es ist nicht für jeden geeignet. Also wir sind da individuell ja unterschiedlich, aber auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, also Meditationstechniken, Yoga, das kann sehr, sehr unterstützend sein. Man entspannt sich, ja, man bekommt ein bisschen eine andere Körper- und Lebenshaltung dadurch. Ja, und das kann wirklich bei der Krankheitsbewältigung sehr unterstützen. Und dann ist es noch ein Ereignis, wo man auch mit anderen zusammen ist. Ja, also um auch mal die Bedeutung des sozialen Umfelds noch einmal zu erwähnen, spielt eine sehr große Rolle in der Krankheitsbewältigung.
Wie finde ich denn für mich selbst heraus, welcher Weg, also welche Methode dann auch geeignet ist, entspannter zu werden und mich besser zu fühlen?
Ja, für manche ist es auch sportliche Betätigung, Radfahren, wenn es geht, ja, wenn man nicht durch Müdigkeit oder Schmerzen beeinträchtigt ist. Was einem selber so ein bisschen nahe liegt, muss man ausprobieren. Ja, was ist für mich die beste Methode? Bin ich eher der, der mehr Entspannung braucht? Bin ich der, der eher in die Aktivität geht, ja, um mich zu entspannen? Mache ich es lieber alleine? Mache ich es mit anderen zusammen? Ich glaube, da muss man einfach ausprobieren. Ja, was liegt mir? Wichtig ist, dass man hier etwas ausprobiert und versucht, dass man experimentiert, ja, und sich nicht zurückzieht.
Also auch ein bisschen mutig ist und aus dem Trott rauskommt. Nur hatten Sie eingangs schon gesagt, es ist ganz wichtig, nicht dieses Entweder-Oder-Denken zu haben als Patient wie auch als Arzt, Ärztin. Also entweder es kommt von der Psyche oder wir müssen hier körperlich nachforschen. Nun ist es trotzdem so, bei körperlichen Beschwerden kann ja auch die Suche nach einer genauen Diagnose langwierig sein für beide Beteiligte. Die Ärztin will helfen, kann es aber noch nicht oder hat es noch nicht gefunden. Der Patient, die Patientin ist natürlich enttäuscht, will aber auch nicht als schwierig gelten. Was raten Sie denn für so eine Situation, für das Miteinander auch von Arzt-Patient?
Es geht eigentlich auf beide Seiten, ne? Also es ist von Seiten der Ärzte. Ärzte wollen natürlich helfen. Ärzte haben einen hohen Anspruch an sich selbst. Ja? Sie wollen eine Ursache finden, sie wollen heilen, sie wollen eine Therapie finden. Wir haben aber körperliche Symptome und Erkrankungen, wo wir noch keine Therapie haben. Das heißt, wo man dem Patienten auch vermitteln muss, sie haben das und jenes, da haben wir noch keine gute Therapie. Ja, brauchen Sie hier vielleicht auch psychische Unterstützung, um damit umzugehen. Bei den Patienten muss man sagen, sie müssten natürlich auch über, falls vorhanden, psychische Probleme sprechen. Das müssen sie sich trauen, was sie oft nicht tun, ja, weil sie das Gefühl haben, die Ärzte interessieren sich nicht dafür oder man möchte auch ein angenehmer Patient sein. Man tut so, als wäre nichts. Das ist aber nicht gut. Mhm. Ja, man darf das nicht verstecken oder hinunterschlucken, sondern muss schon, wenn man Sorgen oder Bedenken hat, das auch äußern und fragen oder danach fragen, ob man hier Unterstützung bekommen kann.
Also immer drüber sprechen und nichts verschweigen, auch nicht gegenüber dem Arzt, der Ärztin, ganz wichtig.
Nein, auch wenn die nicht viel Zeit haben, haben sie dann vielleicht doch eine Idee, wo der Betroffene Unterstützung und Hilfe bekommen kann für sein Problem, zum Beispiel mit Krankheitsbewältigung. Ja, und bei den Ärzten ist es so, dass sie auch erkennen müssen, dass wir eben nicht alles heilen können, noch nicht oder vielleicht auch nie alles heilen können. Ja, und dass die Patienten eben auch im psychosozialen Bereich Unterstützung brauchen können, möglicherweise. Und das Zweite ist, wenn man keine organische Ursache für ein Symptom findet, mit den Möglichkeiten, die wir aktuell zur Verfügung haben, heißt das natürlich nicht automatisch, dass alles psychisch ist. Und das ist sehr wichtig, das darf man den Patienten auch nicht vermitteln, weil dann fühlen sich die Patienten auch nicht ernst genommen.
Ja.
Man sagt, sie haben nichts, das ist die schlimmste Aussage überhaupt. Sie haben nichts, ja, das ist die schlimmste Aussage überhaupt. Weil natürlich haben die Patienten was, sie haben Beschwerden. Ja, die muss ich ihnen auch glauben. Wenn ich jetzt keine organische Ursache dafür finde, kann ich dem Patienten nicht sagen, sie haben nichts. Ich kann nur sagen, ich finde keine Ursache für ihre Beschwerden. Ich weiß, dass sie Beschwerden haben. Ja, vielleicht. Ja, schauen Sie mal im psychosozialen Bereich, ob Sie da eine besondere Belastung haben. Ja, das würde ich Ihnen empfehlen. Aber ich darf den Patienten nicht wegschicken und sagen, ja, in meinem Bereich haben Sie nichts, gehen Sie woanders hin. Das passiert leider ab und zu. Und da fühlen sich Patienten wirklich häufig nicht ernst genommen.
Körper und Seele, die hängen ganz eng zusammen und das darf man nicht getrennt voneinander betrachten, sagt mein Gast, Professorin Martina Deswan. Sie ist Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und Sie haben viele Fragen heute Vormittag am Hörer- und Hörerinnen-Telefon gestellt bei uns. Antworten dazu gleich. Mit Melanie Thieltges. Viele Beschwerden lassen sich mit Medikamenten und dem richtigen Sport lindern. Andere Leiden sind komplex und vielleicht chronisch. Eine Herausforderung für Betroffene, die das akzeptieren lernen müssen, die aber zugleich auch nicht aufstecken dürfen und versuchen müssen, Körper und Seele gleichermaßen im Blick zu behalten. Wie wirken Körper und Seele bei Krankheit, aber vor allem auch für unsere Gesundheit zusammen? Dazu hat unsere Visite-Studio-Expertin Professor Martina Deswan, Fachärztin für Psychotherapie und Psychosomatik, heute viele Fragen an unserem Visite-Service-Telefon beantwortet. Zum Beispiel diese.
Es geht darum, ich hatte eine Autoimmunerkrankung, oder beziehungsweise die hat man ja immer, jedenfalls war ich da 2 Jahre ungefähr ausgefallen und dann, naja, irgendwann wieder angefangen zu arbeiten. Das ist jetzt, aber allerdings, also ich bin jetzt gelandet von, sage ich mal, ich war Sozialpädagogin, habe zuletzt eine 35-Stunden-Stelle gehabt. Und jetzt arbeite ich halt nur noch als Betreuungskraft mit 20 Stunden, weil ich einfach auch mehr nicht schaffe. Weil auch meine Arbeit immer so belastend war, dass ich also als Sozialpädagogin, glaube ich, das eben nicht mehr kann, ne?
Aber so wie ich das Problem bei Ihnen verstehe, ist, dass Sie jetzt zwar Ihre Arbeitssituation angepasst haben, weil Sie diese körperliche Erkrankung haben, aber sich dadurch auch eigentlich noch überfordert fühlen, körperlich wahrscheinlich, ne?
Und ja, haben ja, Sie, ja. Haben ich weiß es nicht, psychisch glaube ich aber auch.
Psychisch auch,
ja. Ja, das spielt ja zusammen, ne?
Ja, ja, klar. Das heißt, das ist psychisch und körperlich für Sie belastend. Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie überlegt, auch in Rente zu gehen?
Also das wäre mir am liebsten, aber da habe ich ja keine Chance. Also das ist dann auch einfach viel zu wenig Geld, ne?
Ja. Wie lange müssen Sie dann noch arbeiten?
Naja, eigentlich noch, ich bin jetzt 59, noch 8 Jahre. Oder sagen wir 7, ich werde nämlich noch 60 dieses Jahr.
Das heißt, Sie müssten noch 7 Jahre durchhalten mit dieser reduzierten Tätigkeit. Und ist die Frage, ob das, wie Sie das schaffen sollen.
Ja.
Ich verstehe. Was ich jetzt nicht einschätzen kann, und das ist das mit Psychotherapie und so weiter. Wie viel der Arbeitsbelastung ist jetzt körperlich nicht möglich? Was haben Sie denn für eine Autoimmunerkrankung?
Morbus Basedo und das mit endokriner Orbitopathie.
Mit einer Orbitopathie, ja, ja.
Und ich meine das mit den Augen, also es geht also irgendwie, ich muss irgendwie, das Problem ist jetzt, sind die trockenen Augen, was da am meisten zurückgeblieben ist.
Ja, ne? Verstehe.
Und damit kann man ja einigermaßen leben. Ich tropfe stündlich, das geht doch irgendwie.
Okay, okay.
Aber manches Mal hilft es halt leider nicht. Dann brennen meine Augen so extrem, dass ich eigentlich eine Woche lang oder so ähnlich, also es hält dann auch immer lange an, die Augen gar nicht aufmachen möchte. Aber das geht ja nicht, man muss ja trotzdem los, ne?
Ne, das verstehe ich. Haben Sie auch Schmerzen, weil die Augen ja dann so nach vorgedrückt werden?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, gut.
Deswegen, also ich habe da nochmal Glück gehabt.
Verstehe.
Glaube ich, ne?
Ja, ja, ja. Ja, aber es ist eine Belastung und ist aber auch psychisch offenbar, ist das für Sie nicht so einfach.
Nein, es ist ich meine, man hat ja die ganze Zeit auch, wo das akut war,
ja.
Hatte man ja immer diesen Gedanken im Kopf.
Das hat Angst gemacht, ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch, da ist was von übergeblieben.
Ja, ja, das kann gut sein, ja. Ja, danke für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Ja, und man sieht ja auch bei Ihnen, ne, in Basedow richtig Angst bekommen, dass Sie blind werden. Ne, hat Sie richtig rausgeschmissen aus Ihrem Leben.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen und viel Erfolg. Viel Erfolg für Ihre restliche Arbeitszeit.
Ja, danke schön. Tschüss. Ja.
Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon.
Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ich quäle mich seit ungefähr 45 Jahren mit einem Reizdarm.
Ja.
Und das schränkt mich dermaßen ein, speziell jetzt auch so in den letzten Jahren, dass ich selten was planen kann. Ich muss also immer überlegen, was habe ich gegessen, wo ist die nächste Toilette, und das ist für mich so eine Einschränkung, die ich eigentlich gar nicht mehr hinnehmen möchte. Was kann ich tun? Wo kann ich ansetzen? Ich habe es über meinen Hausarzt versucht. Der hat gar keine Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und seit Jahren versuche ich immer eine kompetente Stelle zu finden, an die ich mich wenden kann, die mir vielleicht auch irgendwann mal helfen kann.
Ja, ach, das ist natürlich eine lange Krankengeschichte. Ja. 45 Jahre.
45 Jahre.
Haben Sie diesen Reiz? Ist das schlimmer geworden in letzter Zeit?
Ja, es ist schlimmer geworden in letzter Zeit. Vielleicht hängt es mit dem Alter zusammen, ich kann es nicht sagen. Es kommt auch immer darauf an, wie mein Umfeld gerade ist. Ob es etwas stressig ist oder ja. Also das macht sich sofort bemerkbar. Also ohne mein Auto zum Beispiel könnte ich überhaupt nicht einkaufen fahren. Ich sitze manchmal im Auto, bin auf halbem Wege zum Einkaufen, dann muss ich entweder umdrehen oder aber ich muss anhalten, weil ich könnte gar nicht aus dem Auto steigen, um die nächste Toilette aufzusuchen.
Verstehe. Ich verstehe. Das ist natürlich wirklich einschränkend, das muss man sagen.
Ja, das ist sehr, sehr einschränkend.
Jetzt haben Sie das schon so lange. Es ist ja beim Reizdarm gibt ja sehr unterschiedliche Therapieversuche. Das geht ja auf diesen Diäten, die es gibt, haben Sie sicher auch schon gehört.
Ja. Ne?
Auch bestimmte Medikamente, die man versuchen kann. Haben Sie denn da schon alles durch?
Nein, also Medikamenten habe ich überhaupt nichts durch. Ich war vor ungefähr, ich glaube es war 15 Jahre her, bin ich mal zur Kur in Bad Oeynhausen gewesen.
Ja.
Da wurde die Therapie so ein bisschen mit eingebunden. Aber ich sollte keinen Salat essen und alles das, was bläht und so. Aber das hat überhaupt innerhalb von 3 Wochen auch überhaupt keine Reaktion gezeigt.
Ich verstehe. Ja, das ist schade. Es gibt so ein paar Gastroenterologien, die sich ein bisschen darauf spezialisiert haben, da Patienten auch zu beraten.
Ja.
Zweiter, das ist, glaube ich, einer in Hamburg, da müssten Sie mal schauen, falls Sie fit sind und im Internet nachschauen könnten. Ich weiß das jetzt nicht auswendig. Und dann, haben Sie mal versucht, mit einer Selbsthilfegruppe Kontakt aufzunehmen?
Nein.
Die wissen das nämlich immer. Die wissen das immer. Ja, die haben immer die neuesten Informationen, wo man sich hinwenden kann.
Ja.
Ja, weil ich glaube, also man sollte diätmäßig, medikamentenmäßig noch alles probieren, was möglich ist. Und dann natürlich als dritte Säule muss man sich schon auch bei Ihnen Psychotherapie überlegen.
Ja.
Da haben Sie auch schon Erfahrung gemacht, weil das kann so nicht bleiben, dass Sie nicht mehr aus dem Haus gehen können, weil Sie Angst haben, dass Sie Durchfall kriegen. So habe ich das jetzt verstanden.
Das ist das Riesenproblem, was ich habe. Und das schleppe ich wie mein halbes Leben mit mir rum.
Ach, furchtbar.
Ja. Und irgendwann, ich habe gerade, wie gesagt, diesen Beitrag gehört, habe ich gedacht, das ist wie ein Fingerzeig. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ich jemanden erwische.
Ja, aber das ist tatsächlich so. Ne? Beim Reizdarm, da weiß man nicht so genau, was ist denn da jetzt wirklich los? Ja, der Darm bewegt sich zu viel, sodass man Durchfall hat. Manche Patienten haben ja auch Verstopfung extrem. Richtig, bewegt sich zu, manche wechseln das hin und her. Dann hat man noch diese Beschwerden und Schmerzen manchmal.
Ja.
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Und man hat nicht so wirklich die große Lösung bisher.
Nein, überhaupt nicht.
Wie Sie richtig sagen, wenn man psychische Probleme, dann wird es schlimmer.
Ja, genau.
Ja, weil das natürlich sich sofort auf den Darm auswirkt. Also das ist so, ich frage mich nur, warum das schlimmer geworden ist.
Ja,
warum?
Ja, das weiß ich leider auch das nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es einfach, weil die Hirn-Bauchachse ist irgendwo in Verbindung.
Genau.
Und vielleicht mit dem Alter, ich muss sagen, ich bin 83 Jahre alt inzwischen, dass sich vielleicht auch der Körper innerlich so verändert und auch der Darm nicht mehr so elastisch ist. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht.
Ja, das ist toll, das hört man überhaupt nicht, das sind ja komplett fit hier. Es kann natürlich auch sein, dass sie unsicherer werden.
Ja.
Weil sie älter werden, ne? Dass sie da unsicherer werden. Bin ich dann schnell genug? Ja? Und als 40-Jährige, mein Gott. Ne?
Richtig, ist so. Ich bin also verwitwet und es fehlt mir einfach so auch ein Partner, wo Mama sagt, Mensch, also kannst du mir jetzt mal helfen oder kannst du mir jetzt mal irgendwo für mich einen schnellen Einkauf machen
Richtig.
Oder so. Ich kann im Moment nicht. Nein, ich muss es alles alleine bewältigen.
Richtig.
Aber Frau Doktor, ich bin einfach nur dankbar, wenn Sie mir irgendwie, sagen wir mal, Adressen oder sowas geben können.
Ja, das habe ich natürlich jetzt auswendig hier nicht.
Finde ich das im Internet unter
Selbsthilfegruppe Sie müssen Reizdarm eingeben und dann müssen Sie Krankenhaus eingeben. Irgendwo bei Hamburg gab es ein Krankenhaus, war nicht das Universitätsklinikum, die hier eine eigene Sprechstunde haben.
Vielleicht. Frau Tomacek, es gibt das Inkarneum am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Frau Dizwan nickt, das ist es, glaube ich. Das finden Sie unter www.ikaneum.de.
Ja, Frau Tielkes, ich höre Sie sehr oft im NDR und das ist schön, dass man sich auch mal spricht. Gut, dann danke ich erstmal und dann werde ich mir das mal raussuchen, das israelitische Krankenhaus.
Ja, genau, das war das.
Ja, genau, in Hamburg.
So ist es.
Und dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie mir zugehört haben.
Gerne. Alles Gute für
Alles Gute.
Sie.
Alles
danke Ihnen.
Tschüss.
Das war die Visite. Heute zum Thema der Zusammenhang von Körper und Seele, wie wir lernen können, mit Beschwerden umzugehen und besser auf uns zu achten. Danke an meinen Studiogast, Professorin Martina Dezwan, Fachärztin und Leiterin der Klinik für Psychosomatik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und wenn der Stress überhand nimmt, dann nehmen Sie sich einfach zwischendurch mal ein paar Minuten Zeit, bewusst durchzuatmen. So viel Zeit muss nämlich sein. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf. Am Mikrofon war Melanie Tieltges. Noch einen schönen Abend.